Come on!
Meine Frau. Leiden.
Ja. Ja, das finde ich ganz gut.
Das ist echt cool. Und dann lachen wir mal alle, okay?
Okay. Moin Moin und herzlich willkommen zu Folge 7 von HSV!
Meine Frau.
Mann.
Niemals! Zweite Liga! Niemals! 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 Zweite Liga!
Ich habe ja noch Urlaub und meine Kollegen haben trotzdem daran gedacht, dass wir heute Abend den Podcast aufzeichnen und mir dieses schöne Schild aus der Mopo ans Mikrofon gehängt, wo drauf steht, ich möchte nicht drüber reden. Wir müssen aber drüber reden.
Ja.
1:3 bei Osnabrück verloren, erste DFB-Pokalrunde, das Ding ist komplett in die Hose gegangen, aber um dem Ganzen schon mal ein bisschen Wind aus den Segeln zu nehmen, unser Kumpel Joni hat es gesagt, der Pokal ist völlig Latte. Gato.
Ja, Latte. Also ich meine, es geht hier um den Start und wir alle haben betont noch, wie wichtig denn ein guter Start ist in die Bundesliga-Saison und es geht ja auch nicht nur um das reine Resultat, es geht auch um den Fan an sich. Und wenn man sich mal vorstellt, man nach Saisonende schöpft man wieder Hoffnung, man zieht sich hoch an den guten Resultaten gegen Sechsligisten, ja. Denkt, diese Saison kann wirklich was werden. Letzte Rückrunde, 7. gewesen, eine Rückrunde verstärkt noch die Mannschaft on top auf ein paar Positionen. Man denkt, es geht Richtung Europa, erstes Spiel, Drittligist, der Vorletzte, das 1-3.
Rote Karte nach 18 Minuten noch.
Mann, ey.
Würdet ihr die These unterschreiben, dass jeder Bundesligist dieses Spiel nach der roten Karte 3-7-0 gewonnen hätte? Außer der HSV? Kai?
Ja, würde ich bestätigen. Und das macht mich so sauer. Und zwar geht es einfach darum, ich nehme es vorweg, ich werde danach auch wieder positiver. Aber
ich wollte gerade sagen, wir pöbeln jetzt hier 5 Minuten, ja. Und dann versuchen wir auch wieder die Kurve zu kriegen. Aber wir sind ja nun mal Fans und Fans geht es nach diesem Spiel scheiße. Und deswegen nützt es nichts, wir können nicht alles schönreden.
Ja. Deswegen kurz und knapp, Gisdol raus. So. ja. Nee, aber ich sag's mal ganz ehrlich, also ist natürlich ein bisschen übertrieben jetzt nach dem ersten Pflichtspiel, aber was ich mich echt noch stundenweise gefragt habe, du hast eine Vorbereitung, ja, und der Typ ist da, das ist sein Job, der kriegt dafür viel Geld, regt mich schon auf, dass er heute erzählt, wie die Spieler alle viel Geld bekommen, der kriegt Geld dafür, dass die Spieler funktionieren, der hat eine taktische Marschroute, die ist wohl nicht ganz aufgegangen. Unterzahl hat er auch wahrscheinlich nicht ganz so oft trainiert in der Vorbereitung. Der hat eine motivierende Ansprache. Ich habe nicht gesehen, dass da alle super motiviert und heiß waren. Der hat den Kader schon seit etwas längerer Zeit beisammen. Da sage ich ganz ehrlich, das ist einfach dann so ein Vertrauens... Der erzählt allen, was er für coole Pläne hat vom ersten Pflichtspiel. Und dann kommt sowas dabei am Ende raus. Und da muss ich jetzt die Kurve kratzen.
Ich wollte gerade sagen, Kai, bevor wir jetzt schon die Trainerdiskussion eröffnen, lass uns wirklich nochmal auf die Jungs zu sprechen kommen, die auf dem Platz standen und dort vielleicht mal differenziert betrachten, also nicht nur bildzeitungsmäßig alle eine 6, sondern differenziert betrachten, wer war wirklich scheiße und wer war vielleicht auch ein Lichtblick. Bones, fangen wir mal an. Du hast immer die nüchternen Zahlen. Wo sagst du, gerade auch in der viel kritisierten Abwehr, gab es vielleicht Lichtblicke?
Ja, der Lichtblick war eigentlich der von mir leicht gehasste Sakai. Also der ist noch am positivsten aufgefallen mit einer Zweikampfquote von 67% und einer Passquote von 91%. Also da kommen wir wirklich in Bundesliga-Bereiche. Genau wie Mavrai mit einer Passquote von 86% und einer Zweikampfquote von 62%. Und dann kommen die anderen beiden Spezialisten.
Warte mal, Mavrai? Positiv oder was?
Ja. Also die Werte, finde ich, für einen Innenverteidiger 86% Passquote und 62%.
Aber unabhängig von den Werten, bei Mavrai muss ich jetzt mal einhaken. Mavrai habe ich oft gelobt, habe ich sogar als Kapitän ins Spiel gebracht. Aber wie der in den letzten 10 Minuten aufgetreten ist als Flügelstürmer, völlig willenlos nach vorne gerannt, hat dann nur noch die Arme gehoben, als würde er den Ball haben wollen. Dann hatte er den Ball, spielt einen unmotivierten Chipball auf Brusthöhe der Osnabrücker Innenverteidigung und beschwert sich dann, dass die Leute sich nicht Richtung Ball bewegen. Also eine Körpersprache, sowas taucht nicht in Statistiken auf, wo ich als Mitspieler keinen Bock mehr habe, mit dem Typen zusammenzuspielen. Arrogant, Hummels-like, geht nicht.
Ja, das sind auch wirklich jetzt nur die nackten Zahlen, also was man wirklich dann auch während des Spiels gesehen hat, also viele, sag ich mal, bessere Passquoten von diesen einzelnen Spielern, die ich jetzt hier aufgezählt habe, stammen auch wirklich nur, sag ich mal, durch Querpässe, also da sind noch nicht mal Risikopässe mit eingezählt und die Risikopässe, die gezielt gespielt wurden, die waren auch wirklich, man muss es so sagen, unter aller Kanone.
Und ganz Zeiten kurz, aus. Lass uns mal bitte jeder 2 Spieler nennen, die gut waren oder die vielleicht nicht ganz so scheiße waren und 2 Spieler, die eine absolute Enttäuschung waren. Kai, magst du anfangen?
Ja, also für mich Enttäuschung Luca Waldschmidt und Nikolai Müller. Und gewonnen haben oder zumindest noch ein gutes Spiel gemacht haben, finde ich gestern Wallisi, mein lieber Brasilianer. Und dann noch sich, fand ich, Schadensbegrenzung betrieben hat noch Matenia.
Wie das? Muss ich mir nochmal erklären,
ja, mit welchem Ball? Im Gegensatz zu allen anderen nicht irgendwie noch on top noch drei schlechter. Tore verschuldet.
Okay.
Schlecht war Gideon Jung. Und jetzt wird es schwierig, weil sehr viele schlecht waren. Aber ich fand die Defensive insgesamt Mavrei. Und gut war Wood und Wallacey.
Und Bones?
Jo, also für mich schlecht definitiv Papadopoulos. Auch mit der Zahl des Tages. Frisch gezapft. 0% gewonnene Zweikämpfe gestern. Frisch vom Kicker. Da fiel mir für ihn echt das Besteck aus dem Mund, was ich das gelesen habe. Und wie gesagt, für 6 Millionen...
Darüber definiert er sich ja eigentlich, ne?
Ja, die Zweikämpfe. Das ist ja das Ding, weswegen wir ihn geholt haben. Dazu der nächste Verlierer, Aaron Hunt. Also da habe ich mehr Überraschungseffekte auf einer Bahnhofstoilette bei McDonald's als in seinem Spielaufbau. Das ist so, da ist so uninspiriert. Hast du was
zurechtgelegt, offensichtlich.
Und Gewinner für mich, Wallacey, definitiv. Also sehr stabil und der konnte nicht mehr machen. Also vorne hat sich keiner bewegt, auf den Außen genauso wenig. Und für mich auch Wood, also der hat wenig Bälle bekommen und das Tor, die Chance, die er hatte, mit dem Elfmeter hat er gemacht. Und das waren für mich jetzt die einzigen beiden nennenswerten Typen, die mir ein bisschen positiv aufgefallen sind.
Bei den Gewinnern bin ich bei dir, Wallacey, Wood und Verlierer für mich André Hahn, eine Vollsechs gestern. Wie er kurz vor der Halbzeit den Schlüsselmoment, die Möglichkeit zum 1:1 vergibt, das ist ein Ball, den du als Profi einfach nur über einen 16 Meter vor dem Tor stehenden Torwart lupfen muss. Das muss möglich sein, dass der den nicht direkt im Stehen fängt. Und außerdem eine 6 für mich auch Gideon Jung, der nach der U21-EM offensichtlich im Hoch ist und sich maßlos überschätzt. Das war nicht okay. Jetzt wollen wir mal versuchen, die Kurve zu kriegen und Lösungsansätze zu finden. Und das geht, wie jeder weiß, der so ein bisschen Max Merkel-Kolumnen gelesen hat und Udo Lattek, über Einzelgespräche. Ja. Kai, wen suchst du dir aus?
Luca kriegt leider mal eine kleine Standpauke von mir.
Dein Nachbar Luca Waldschmidt. Ja. Also Coach Kai mit Luca Waldschmidt im Einzelgespräch.
Luca, komm mal bitte kurz her. Luca, was war denn da gestern los? Ey, ich meine, so eine geile Chance, spielst du für den HSV, du liebst doch die Raute. Warum hast du dich da nicht zerrissen? Das war zu wenig. Ey, das war doch mal eine Chance, sich jetzt für die Bundesliga zu empfehlen. Bist so ein geiler Spieler, hast so geile Anlagen. Verstehe ich nicht. Du hast doch letzte Saison der ganzen Welt gezeigt, wie wichtig du für diesen Verein sein kannst. Und gestern einmal 0. Komm schon, Junge. Krieg jetzt die Kurve, schüttel das einmal ab, schüttel dich ab. Sonst mache ich da Klingelstreiche die ganze Nacht bei dir, so lange, bis es besser wird. Sag ich dir ganz ehrlich.
Gut, hat mich gecatcht. Luca ist jetzt auch wieder heiß. Bones, wen möchtest du heute mal zusammenscheißen? Ich kann mir vorstellen, es wird negativ bei dir, ne? Du bist richtig sauer.
Na, das Ding ist, die sind ja schon am Boden, die Jungs. Also die Jungs sind am Boden und es kann jetzt nur noch nach oben gehen. Also im Rücken zur Wand. Und
wen nimmst du dir vor?
Ich nehme mal hier den Tzatziki-Bomber, Papadopoulos.
0% Papa.
Papa, jetzt komm mal hier kurz rüber. Ein kleines Vier-Augen-Gespräch. Diggi, was war da gestern los? Ich meine, du hast so eine geile Veranlagung, bist zweikampfstark, hast gegen die Größten der Welt gespielt, Champions League, alles mitgemacht und dann lässt du dich hier von Tim Dunneberg aus der dritten Liga abkochen, das meinst du doch nicht ernst. Die Spieler kennen dich eigentlich, dass sie einen Stift in der Hose haben, wenn sie dich schon angucken, wenn du den Mund aufmachst und gestern lässt du dich von so einem Tölpel überlaufen. Come on, ey, Diggi, zieh nicht so eine Scheiße ab hier, ey. Come on!
Ja, je lauter, desto effektiver, ist eigentlich die Grundsatzregel. Und dann nehmen wir jetzt auch nochmal Gato mit.
Gideon Jung.
Schützt den Kopf.
Schlangensoffen bei Rocker. Der hat ihm angefahren. Der Typ, echt.
Gideon, pass mal auf. Jugendspieler beim HSV, gut gemacht. Letzte Saison hast du dich in die Mannschaft gespielt. Stammspieler, bist sehr, sehr wichtig für den Verein. Identifikationsfigur, bist sogar noch auf den U21-Zug aufgesprungen. EM, Halbfinale, perfekt, alles super. Jetzt kommst du aus dem Sommerurlaub wieder und denkst, du wärst hier der kleine Lionel Messi. Turnst im Mittelfeld rum, spielst Zauberpässe, konzentrier dich mal lieber auf das, was du gut kannst. Solide stehen, gute Ballkontrolle, Bälle verteilen. Und gut, ich sage dir eins, so geht es nicht weiter. Nächstes Spiel, die allerletzte Chance, und wirklich sage ich dir, allerletzte Chance. Guck mich jetzt an, Gideon. Wenn es so weitergeht, tschüss.
Wow, Angst gekriegt. Ja, eigentlich, ich wollte jetzt noch Wallacey loben, aber Sphere am Platz.
Da hat er gestern auch nur Querpässe gespielt, also
Wallace, fand ich auch gut.
War wirklich etwas Schadensbegrenzung, aber auch jetzt wirklich, theoretisch für Spieler keiner was getan, fand ich jetzt, also das war jetzt das.
Nee, also da muss man schon dann auch bei den Lichtblicken bleiben und das war ein Bobby Wood, guck dir die Aktion an, als er da umgerissen wird und die rote Karte provoziert, kein anderer Stürmer zieht da durch und ein Wallace hat auch am Ende bei 0-3 den Ball gefordert, spielt auch ein bisschen vertikale Bälle, ich fand nämlich nicht, dass er nur Querbälle spielt, spielt mal den riskanten, überraschenden Ball und ist nicht völlig blind, also der hat wirklich Potenzial bei uns, musst du durch.
Ja, definitiv, sehe ich ja auch so, aber trotzdem war das für ein Überzahlspiel gegen Drittligisten viel zu harmlos und zu passiv ausgespielt, die ganze Situation.
Ist das Totschlagargument am Ende, ne? Ist ein Drittligist. Die aber auch schon wieder fünf Pflichtspiele gemacht haben. Und ist das für euch so eine Sache, die zählt? Ich meine, das sind alles auch Profis, die nicht so schlecht verdienen, haben schon fünf Spiele gemacht. Und ihr wisst es auch aus dem Mannschaftssport, wenn du dann Überzahl bist und dann auf einmal das Gefühl hast, okay, jetzt müssen wir es gewinnen, macht die Sache manchmal auch nicht leichter. Kai, was sagst du dazu?
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also die als Drittligist schon voll im Saft, das ist natürlich dann schwer auswärts für den HSV bei so einer heimstarken Truppe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, umgekehrt hat der HSV es ja auch immer geschafft. Man hat ja immer gesehen, was so eine Euphorie in der Mannschaft dann bringen kann, wenn sie zusammenrückt. Ja,
aber ich lasse es ganz, wirklich ganz klar nicht gelten. Weil es ist erste Liga gegen dritte Liga. Man ist auf jeder Position besser besetzt. Es ist nicht so, dass sie irgendwie auf einer Position mal so irgendwie ansatzweise gut besetzt werden wie der HSV. Dafür gibt es eine Vorbereitung, dafür gibt es Vorbereitungssteuerung, dafür gibt es Testspiele, dafür gibt es Vorbereitungsturniere und man weiß nicht seit gestern, dass das Pokalspiel dann ansteht und dementsprechend muss man das ganz, ganz, ganz klar gewinnen.
HSV! HSV!
Was bedeutet dieser Club für dich?
Also für mich ist es fast alles. Ich habe nämlich sonst nichts. Außer, dass ich ab und zu nur tanzen gehe, aber das ist ja nun auch nicht so das Allerbeste, ne?
An dieser Stelle mal ein großes Lob an alle, die sich beteiligt haben an unserem Aufruf, Sprachnachrichten und Meinungen zu schicken für den heutigen Podcast. Wir haben jetzt nur die besten rausgefiltert aus über 260 Zusendungen. Nein, wir haben nur zwei gekriegt, aber die waren sehr schön und gehaltvoll und das ist einmal, ich kann mich gar nicht entscheiden, wir fangen mal mit Ali an, der hier einen großen Job gemacht hat.
Moin Moin HSV. Es ist leider das altbewährte Problem, dass der HSV es nicht schafft gegen tiefstehende Gegner, in dem Fall sogar mit einem weniger, aber das hat sogar noch nicht mal einen Vorteil gebracht, es nicht schafft gegen tiefstehende Gegner, sich Chancen zu kreieren. Das ist offensiv, Kreativität ist da leider wenig vorhanden. Das ist das altbewährte Problem und noch dazu kam an diesem Tag, dass es noch, was in meinen Augen noch schlimmer ist, ist die Abwehrproblematik. Bei jedem Tor sieht die HSV-Abwehr unterirdisch aus. So am ersten Tor beide Innenverteidiger, Papa und Maffrey, völlig daneben. Beim zweiten Tor Müller lässt sich tunneln, da an der Grundlinie von einem Drittligaspieler. Und beim dritten Tor Sakai rutscht weg, keine Ahnung warum. Das ist einfach scheiße, das muss man abstellen. HSV, geil, ab geht's.
Also am Ende noch krampfhaft die Kurve gekriegt. Ja. Aber er hat es, glaube ich, geil analysiert und getroffen, dass diese individuellen Abwehrfehler, das muss ja auch eine Kopfsache sein. Ne? Das ist ja eine ewige Krankheit und scheint in der HSV-DNA verankert zu sein.
Ja, aber ich glaube auch, dass es ein bisschen so ein Stück weit dieses Lame-Duck-Problem ist. Also dass die Spieler, ich glaube, es sind, glaube ich, 6, 7 Spieler gar nicht, ob sie definitiv noch diese Saison beim HSV spielen. Andere sind, glaube ich, ein bisschen mit dem Kopf in Vertragsverhandlungen oder wissen nicht, ob sie gesetzt sind, ob sie abgehen. Und da muss man auch sagen, es ist ganz klar ein Fehler von Jens Todt, dass er nicht sagt, okay, pass auf, es ist komplett abgeschlossen, die Kaderplanung, ihr bleibt zu 100% oder wir holen zu 100% noch neue. Und da sind andere Vereine deutlich weiter und mal angenommen, der Fall würde eintreten, dass man vor 2 Wochen schon gesagt hätte, pass auf, diese Mannschaft so ist, es verändert sich nichts. Ich glaube, dann wäre dieses Spiel anders ausgegangen und ein Alibi weniger.
Sehr guter Punkt, denn Gisto hat heute genau das gesagt. Bei der Fehlerfindung hat er gesagt, dass er das nicht mehr weiter akzeptiert, dass so eine Ungewissheit herrscht. Und er sagt, dass es wirklich auch ein Grund für Niederlage ist, dass Vertragsangelegenheiten und Zukunftsperspektiven einzelner Spieler nicht geklärt sind. Und damit sind natürlich Leute wie Hand und Müller, Holtby konkret angesprochen.
Ja, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir echt ein bisschen zu pauschal, weil nächste Woche, sagen wir mal, wir gewinnen nächste Woche gegen Augsburg. So, das ist ja das Geile am Fußball. Wenn es gut läuft, kannst du schnell abschützen, aber wenn es so schlecht läuft wie jetzt, dann kannst du auch ganz schnell wieder die Kurve kriegen im nächsten Spiel. Und dann heißt es auf einmal, ja, die Spieler haben so gut gespielt, weil sie um ihren Vertrag kämpfen und weil sie eben sich beweisen wollen in dieser Saison und mal alles anders machen wollen. Deswegen, ich glaube, dieses Auf und Ab, das daran zu bemessen, das ist immer sehr schwer.
Ich verstehe auch nicht, ihr seid ja nun auch Leistungssportler. Wie kann es denn möglich sein, dass du, wenn du ein Trikot anziehst und auf dem Platz stehst und du riechst den Rasen und du bist mit deinen Jungs auf dem Platz, auf der anderen Seite steht ein anderes Team. Ich meine, selbst wenn ich um 18.30 Uhr irgendwie mittwochsabends in der Halle kicke, bin ich dann heiß und will das Spiel gewinnen. Und wie kann jemand im Kopf haben, mein Vertrag ist noch nicht sicher, dann strenge ich mich nicht so an. Ist das möglich? Das kann auch gar nicht wahr sein.
Also ich glaube, es ist ein Stück weit möglich. Es kommt auch immer so ein bisschen darauf an, wie man sich dann vielleicht mit dem Trainer versteht, ob man dem deswegen weg will, ob man mit der Mannschaft nicht so grün ist, wenn man jetzt schon irgendwie halb zugesagt hat bei einer anderen Mannschaft. Kann ein Grund sein, darf es aber nicht.
Wir hören nochmal eine weitere Nachricht von HSV, meine Frau, Hörer Nico rein.
Moin Jungs, Nico hier. HSV ist nicht meine Frau, deshalb vielleicht von außen betrachtet Einschätzung, was den HSV angeht. Es wird eine ganz, ganz schwere Saison. Es sind keine Fluppen dabei wie in den letzten Jahren, die den Abstieg unter sich ausmachen. Das heißt, die stärkste Saison, die stärkste Bundesliga aller Zeiten, wird für den HSV ein ganz, ganz enges Ding. Mit der Relegation können sie zufrieden sein. Mit Gisdol haben sie denn nicht den richtigen Trainer, meiner Meinung nach. Und wenn sie früh genug reagieren und korrigieren, haben sie eine Chance auf Tuchel. Das ist für mich die einzige Option, wie der HSV dieses Jahr in der Klasse bleiben wird. Und ich würde diesen Tod sterben, auch wenn er verbrannte Erde hinterlassen wird. Er wird die Rettung sein.
Bam. Bam. Kann ich mich nur anschließen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wieso nicht das Beste aus der Situation machen? Wenn die jetzt noch 2-3 Spiele verlieren, mal die Chance nutzen, Tuchel auf dem Markt kontaktieren. Ist nicht der angenehmste Typ, aber ein Trainer, der eine klare Linie hat und der endlich mal das Potenzial dieser doch eigentlich so guten Mannschaft dann mal rauskitzeln könnte. Gisdol ist auch nicht erst seit gestern dabei. Ich finde, das gestern war ein Rückfall und finde die Meinung nicht schlecht.
Aber ist das wirklich der Weg? Wieder ein neuer Trainer, der auch wieder ein bisschen risikobehaftet ist. Und wenn du ganz ehrlich zu dir selbst bist, hast du nicht auch bei Gisdol gedacht, jetzt wird alles besser? Also ich meine, glaubst du nicht, dass es das dreht sich dann wieder im Kreis?
Ja, ist richtig, aber ich glaube, dass Tuchel, ehrlich gesagt, da auf der Trainerposition schon verglichen mit Gisdol nochmal eine krasse Verstärkung ist. Und ich glaube, du hast die Chance nicht immer. Bei Klopp damals hast du sie nicht genutzt, mal bitte jetzt einmal zuschlagen.
Bones, du bist in den Foren drin. Wo ist Tuchel auf dem Markt? Wie sieht er selbst die Situation? Macht er noch ein Sabbatical oder lauert er auf eine Chance dann vielleicht in England, sobald da ein Trainer struggelt?
Ich glaube, der ist jetzt mal kurz für so ein Benefizspiel in Mainz auf der Trainerbank, aber sonst ist er, glaube ich, gefragt ohnehin, aber ist jetzt bei keinem größeren Verein auf dem Visier, weil alle europäischen Großvereine haben eigentlich, sag mal, vorgesorgt und da gibt es eigentlich keinen Bedarf bei den größeren und ich glaube, das Ausland, sprich Türkei, USA, würde er sich nicht antun. Also ich glaube, da ist auch sein persönliches Niveau, was er sich selber setzt, viel zu hoch, als dass er jetzt sich sportlich verschlechtern möchte. Also er wäre, wie Kai sagt, auf dem Markt und ist die Frage, ob der HSV interessant für ihn wäre, weil er hat ja auch selber nach Mainz gesagt, dass er eigentlich nur noch so Vereine möchte, die um einen Titel mitspielen und das ist halt die Frage, ob der HSV ihm das auf, ich würde bei Tuchel sagen, kurze Sicht anbieten kann.
Ja, Gato ist natürlich der Meinung, dass das so ist. Wobei natürlich jetzt eine Option da wegfällt. Aber Gato, ganz im Ernst, hältst du das für nachvollziehbar, was die beiden Jungs da in ihrer Polemik raushauen? Gehst du nach einem Spiel jetzt schon weg muss?
Ich glaube, du musst es durchziehen. Für mich ist ein überdurchschnittlicher Trainer, passt perfekt zum
oder sei,
gut
sehe ich zum auch HSV. So, sehe ich auch so.
Ist zwar scheiße, wenn du ihn kriegen kannst, das ist aber gut.
Ja, Moment mal, es gibt ja Regeln. Also alle Vereine kommunizieren im Hintergrund schon immer mit anderen Trainern, nur dass da eben nicht die Presse direkt danach immer davon Bescheid weiß. Und ich finde, man muss einfach mal professionell genug sein, da jetzt locker anfragen, ohne eine große Welle zu machen und gleichzeitig Gisdol natürlich den Rücken stärken. Ist nicht ganz so sympathisch, aber absolut angebracht in so einem knallharten Profigeschäft.
Uns? Also ich finde, wir machen hier gerade schon wieder ein Thema auf nach einem Pokalspiel. Ich meine, Augsburg hat gestern auch 2-0 auf den Sack bekommen gegen Magdeburg. Da ist, sag mal, alles ruhig. Und das wird auch unser erster Gegner sein. Die haben auch gegen Drittligisten gestern keinen Stich gesehen. Und man muss auch bedenken, der Kader, der jetzt in Hoffenheim morgen gegen Liverpool spielt oder Mittwoch, das sind die, die auch Gisdol damals zusammengestellt hat. Und ich finde, Bruchhagen-Gisdol ist eigentlich eine gute Kombination, wo man auch einfach mal denen ein bisschen Zeit geben muss. Gisdol hat auch jetzt nicht den Kader bekommen, den er sich eigentlich zu Transferfensterbeginn gewünscht hat. Also die Spieler, die gehen sollten, sind immer noch da. Natürlich wird er dafür bezahlt, mit dem Kader das Bestmögliche rauszuholen, aber man muss auch mal sich irgendwann eingestehen, dass vielleicht auch mit dem Kader, mit der Zusammensetzung, wie wir ihn hier vorfinden, nicht mehr möglich ist. Und das ist auch nicht Gistols Wunschkader. Ist keine Entschuldigung, aber das sind auch mal Punkte, die man auch berücksichtigen sollte und nicht nach einem Pflichtspiel jetzt schon wieder ihn anzählen sollte.
Vielleicht findet er ja die richtige taktische Aufstellung im nächsten Spiel und dann können wir ihn sogar loben. Gutes Stichwort, Kai. Was sind denn die personellen Änderungen, Gato, die jetzt getätigt werden müssen für Augsburg?
Ich denke schon einige, obwohl es schwierig ist, wen man überhaupt reinnimmt.
Also die Truppe jetzt gegen Osnabrück, das war so die konservativste Lösung von allen, fand ich. Da war nichts Überraschendes dran.
Also bisschen verjüngen. Also ich denke mal, ich würde hier den
von Drongelin.
Jo, den möchte ich eine Innenverteidigung geben für Mavrai.
Jo.
Dann würde ich Jung auswechseln. Schwierig, Holpi oder Janicic.
Ganz kurz nochmal, Van Drongelen würdest du für Mavrai reinstecken, weil ich das halte ich für schwierig, wenn du so zwei heißblütige
Freaks da drin hast. Ich fand ihn einfach nicht gut.
Mavrai so als Leader neben Van Drongelen, der immer so sagt, hier, bleib mal kurz stehen.
Ja, also wenn er Leader ist, ja, also wenn er sich, aber ich, rein spielerisch würde ich sagen, okay. Papa und
okay.
Van Drongelen.
In der Mitte, Jung raus?
Jung raus, dann, da würde ich Holpi, Janicic, also eher was riskieren und Janicic einen neuen Schwung reinbringen, also auch wenn er nicht super schwungvoll ist und eher safe, aber trotzdem. Und vorne, obwohl ich würde ein 4-4-2 spielen. Mit Waldschmidt vorne, mit Wood. Und dann würde ich in der Mitte tatsächlich mit den beiden spielen. Außen würde ich auch nichts ändern. Ja, so würde ich spielen. 4-4-2.
Also, ich habe schon mal überlegt, ich würde bei Sakai bleiben, rechter Verteidiger, Papa raus gegen Van Drongelen,
ja.
Mavrai behalten, linke Verteidigung, Douglas Santos, defensives Mittelfeld, Wallacy mit Janicic, Doppelsturm mit, jetzt kommst, Chiplock und Wood, weil ich fand, Chiplock hat in den 5 Minuten gestern zumindest ordentlich geackert und versucht irgendwie was zu retten, also der fiel mir tatsächlich positiv auf.
Ja.
Und, linkes Mittelfeld Kostic, wenn er schon in Augsburg wieder spielen kann und Holpi, also der hat mir auch wesentlich besser gefallen als Hand gestern.
Schön, Holpi dann im rechten Mittelfeld?
Genau, oder? Ja, also für meinen Geschmack, ja.
Ja, ich glaube nämlich auch, dass Holpi jetzt richtig brennt und total zündet.
Finde ich, gehe ich auch mit, also Holpi ins defensive Mittelfeld für Jung, dann würde ich im Sturm tatsächlich Hand gegen Chiplock austauschen und dafür ein 4-4-2 spielen, also taktisch auch nochmal umstellen. Dann Müller-Hahn würde ich nochmal ein Gespräch führen, Vier-Augen-Gespräch, würde ich sagen, Sieg oder Sarg im nächsten Spiel. Und würde ich tatsächlich auch nochmal hinten Papadopoulos nochmal eine Pause geben, schon den Körper, der war ja auch, ist auch angeschlagen ins Spiel gegangen und dann Van Drongelen reinbringen.
Van Drongelen wollt ihr alle sehen, ne?
Ja. Will
ich aber auch sehen. An der Seite,
Bock drauf.
An der Seite von Mavrai, Sakai fand ich auch gut. Santos haben wir heute noch gar nicht erwähnt. Ich fand, dass der es auch nicht total beschissen ja, das stimmt, gemacht hat. Ja. In der Mitte Wallacy ganz klar jetzt gesetzt. Mhm. An der Seite von Janicic gebe ich euch recht. Ich würde die Geschichte auch komplett verjüngen. Würde auch Holtby eine Chance geben, zusammen mit Hand Müller, der sich jetzt einfach nochmal beweisen muss. Und dann mit einem Waldschmidt, der alle Freiheiten hat und Bobby Wood.
War es einer zu viel?
Ja, oder,
keine
ja, oder ihr spult jetzt nochmal 20 Sekunden zurück und merkt, es ist einer zu viel. Dann im Zweifel einen rausnehmen. Kannst alle rausnehmen.
HSV überzahlen können wir ja.
Ja, genau. Ja, gut, trotzdem würdet ihr die These unterschreiben, dass wenn man jetzt gegen Augsburg gewinnt, alles vergessen ist, alles egal ist. Man muss mal zum Beispiel berücksichtigen, Leipzig letztes Jahr auch erste Runde im Pokal raus. Am Ende ist der Pokal wirklich, wenn du ihn nicht gewinnst, wirklich egal.
Ich stimme da sogar unseren Hörern auch zu. Ich fand die sehr gut, die Meinung. Und kann nur sagen, da auch bei dem Dortmunder Fan Vogel, dass die Saison knallhart wird. Und da kannst du die Kräfte gut bündeln und dich nur auf die Bundesliga konzentrieren. Insofern sage ich, wenn sie nächste Woche die wichtigen 3 Punkte holen,
ist alles wieder vergessen.
Ist alles wieder vergessen. So ist Fußball.
Ich glaube auch, nächste Woche 3 Punkte, alles ist gut, fast alles ist gut. Auf jeden Fall wird dann sehr, sehr positiv in die Saison gestartet und alle Wünsche haben sich oder alle bekommen den Sieg, den sie sich so sehr gewünscht haben am ersten Spieltag.
Nachdem wir letzte Woche alle komplett falsch waren und 0 Punkte im Tippspiel erhalten, weil wir natürlich alle auf den HSV-Sieg gesetzt haben, was glaube ich sich auch kaum ändern wird. Bin mal gespannt. Was sind eure Tipps fürs Augsburg-Spiel? Gato, fang mal an.
Ich würde sagen, dass wenn wir mit dem 4-4-2 spielen, so wie ich das ja bevorzugen würde, dass da ein 2-0 tatsächlich am Ende steht.
Wow. Okay. Aber Augsburg auch in der Krise nach dem Pokal aus. Bones, was glaubst du?
Ja, auch unter der Promesse, wie Gato meinte, unter meiner Formation würde ich wirklich, ja, es wird ein garstiges, kämpferisches Spiel. Ich tippe knapper Heimsieg 2-1.
Und Kai?
Ich sag, wie so oft kriegt er nochmal die Kurve und macht die Mannschaft heiß, unser Coach, und wird ein 2-0, egal ob 4-4-2, was ich auch bevorzuge, oder 4-5-1. Und ja, dann bockt's endlich wieder.
Ich ziehe ein bisschen an der Bremse und sage, wir führen schnell 2-0, kriegen dann so ein bisschen die Flatter und können es nicht nach Hause spielen, und dann geht die Scheiße 2-2 aus. Ein bisschen vergleichbar mit dem Auftaktspiel gegen Ingolstadt letzte Saison. Aber auch nur, um mal was anderes zu sagen. Und abschließend dann noch ganz kurz die Geschichte, wie Gato im Malle-Urlaub, das war auch der Grund, warum wir übrigens letzte Woche keinen Podcast hatten, sein Handy verloren hat. Wie konnte das passieren? Oder hast du es verloren, oder was ist da genau passiert?
Ja, danke, Schibi, für die Story. Ich hab Bierpong gespielt,
ja,
mit meinem Homie, und wir haben gegen zwei Frauen gespielt. Ich habe meinem Leben noch nicht gegen zwei Frauen Bierpong gespielt. Verloren, gespielt schon und nicht verloren. Und dann meinte ich so, okay, wenn ich jetzt den Becher nicht treffe, ich war schon echt schlecht, dann werfe ich mein Handy in den Pool, und habe den Becher tatsächlich nicht getroffen. Und dann meinten schon, also nein, du bist nicht im Pool. Und ich so, ich mach's nicht. Und dann kam aber einer auf die glorreiche Idee.
Meinte Kompromiss.
So, Kompromiss, okay, pass auf, wir holen dir gefühlt den breitesten ran. Der stellt sich in den Pool und muss den Handy fangen. Ich so, okay, also konzentriere ich jetzt mal wirklich bitte. Bin so an den Seitenrand gegangen und dann 1,50 Meter entfernt, war auch noch nicht so betrunken. Und dann habe ich ihm das Handy hingeworfen, er die Arme ausgebreitet. Das ist wirklich 9 von 10 Mal fängt man den blind. Und naja, es kam.
War das ein Typ, der balltechnisch irgendwie bewandert ist, oder voll blind?
Naja, schon echt blind, muss man sagen.
Okay.
Und der versucht zu fangen, irgendwie mit seinen beiden linken Armen und seinen einem Auge.
Halleluja.
Naja, Handy in den Pool gefallen. Er hat auch gefühlt irgendwie eine Minute nachgetaucht, weil er es irgendwie nicht gefunden hat. Überraschenderweise. Und dann Handy nass, ging ja dann nie wieder. Ja, hätte ich mal besser getroffen, ne?
Und deswegen der Klassiker, aktuell nur auf Facebook erreichbar. Ja. Also wenn ihr mit Gato sprechen wollt.
Aber falls jemand ein Handy hat, gerne an mich.
Ja, stimmt. Das damit können wir es doch mal beschließen. Also wenn auch jemand ein Handy übrig hat, ab wann nimmst du das iPhone 5 aufwärts, ne?
Ja, doch, das sollte schon drin sein, das iPhone 5.
Wir hören uns nächsten Montag dann mit den ersten 3 Punkten der Saison. HSV, meine Frau, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.